Ja, ihr Lieben, ich war schon immer so ein Zuhörer, der gerne Geschichten und wahre Geschichten ja aus Leben von anderen zugehört hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war oder auch ein Teenie, schon in dem alten Gemeindehaus, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da kam immer von Licht im Osten, kam der alte Bruder Novak, der ist bestimmt heute schon alt, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ja. Aber für uns als Kinder war das damals ein sehr interessanter Mann. Warum? Weil er hatte eigentlich in jeder Predigt hatte eine Kindergeschichte mitgebracht. Und das waren immer so spannende Geschichten, die mich mitgerissen haben. Vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, es ist schon weit über 30 Jahre her. Und wir Christen, wir sind hier doch so unterschiedlich. Wenn wir uns die Predigten von Paulus anschauen, sind die ganz anders wie das, was Jesus erzählt hat, weil Jesus so sehr so ein praktischer Mensch war, so der in den Alltag hineingesprochen hat. Und da sind wir auch selber so unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Predigten haben. Die einen, die mögen, wenn man eine Predigt hat, wo sehr viel Theologie drin ist, weil das fürs Wissen gut ist, da muss die Anwendung vielleicht gar nicht so stark sein. Andere wiederum sagen, Mensch, ich brauche eine praktische Anwendung für meinen Alltag, ich will nicht so sehr viel Theologie in dieser Botschaft haben. Was mich aber immer wieder fasziniert ist, wie Jesus ja seine Begebenheiten gezeigt hat, wie er gelehrt hat, erzählt hat, seine Art und Weise sind einmalig. Jesus Christus, er hat damals immer so das Alte Testament ja gelesen, er hat es erklärt, den Menschen erklärt und hat es ja so in den praktischen Alltag hineingebracht und gezeigt, wie sich das Wort Gottes im Alltag praktisch auswirkt, wenn man denn bereit ist, sich auf ihn und auf Gott einzulassen. Und diese Begebenheit, um die es heute geht, ist eigentlich gar keine alte Geschichte aus dem Alten Testament, die Jesus vielleicht aufarbeiten muss, damit Menschen sie verstehen. Es ist eine wahre Begebenheit und diese Begebenheit, die war damals sehr aktuell und die ist bis heute noch für uns top aktuell. Und eigentlich liest sich diese Geschichte wie ein Krimi und wir werden auch sehen, dass man diesen Text von verschiedenen Seiten, mit verschiedenen Augen, einfach betrachten kann. Ja, und auch deshalb braucht man oft, wenn man die Geschichten von Jesus liest, braucht man keine Auflockerungsgeschichte hier drin, ja, um das zu machen, weil die Geschichten an sich schon spannend sind mit einem tiefen Inhalt. Lasst uns in diese Predigtreihe weiter hineinschauen in den Text. Wir sind im Kapitel 2 angekommen, wollen heute die Verse 1 bis 12 lesen. Ich lese vor. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser für eine Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich glaube, wir haben sowas auch noch nie gesehen. Ist das nicht eine spannende Geschichte? Und wie gesagt, diese Geschichte kann man von sehr vielen Seiten beleuchten und es gibt auch sehr viele Themenmöglichkeiten, die uns aber heute jetzt auch nicht zur Verfügung stehen. Ich habe uns heute 3 Punkte mitgebracht. Es sind 3 Menschengruppen, vielmehr 3 Beziehungen, die wir einander hier aus diesem Text anschauen wollen. Die erste Beziehung, auf die wir schauen wollen, ist eher eine unauffällige Beziehung. Beziehung, von der hier eigentlich zunächst gar nicht mal die Rede ist und die vielleicht uns auch sehr unwichtig erscheint. Gedanklich, wenn man aber den Text durchgeht, kann man sie vielleicht aus dem Kontext herausnehmen. Vermutlich, wenn sie heute in dieser Zeit selber abspielen würde. Die erste Beziehung, auf die wir schauen wollen, ist der Hauseigentümer und der Mieter zu Gott. Hier steht zunächst einmal gar nichts drin. Ich weiß nicht, ob wir, als wir diese Geschichte jetzt gelesen oder gehört haben, ob wir uns hier alles behalten haben. Vermutlich nicht, denn meistens liegt da die Konzentration üblicherweise auf das Ende dieses Abschnitts. Und was ist so der Ende des Abschnitts? Der Gelähmte wird geheilt, er springt auf, er dankt Gott und er hat diese vollständige körperliche Heilung. Ich denke, das haben wir behalten aus dieser Geschichte. Und das ist auch das, was wir vielleicht von Jesus heute auch alle erwarten. Nichts anderes erwarten wir doch von Jesus. Warum? Weil die Gesundheit ist ja heute, vor allem heute, genau heute in dieser Zeit, ist es ja zum obersten Gut der Menschheit bestimmt worden. Jedenfalls kann man es gerade heute beobachten. Nichts steht der Gesundheit drüber, es wird überall drüber gesprochen und diskutiert. Alles andere wird der Gesundheit heute untergeordnet. Und alleine wenn wir auf den Beginn dieser Geschichte schauen, wäre das eigentlich ein juristischer Fall für die Staatsanwaltschaft heute und später dann für den Richter eine ganz klare Sache, diese Leute zu verurteilen. Eine mutwillige Straftat, die hier begangen wird, Vorsätzlichkeit in der Zerstörung des Privateigentums. So würde das diese Anklage vielleicht lauten. Und wenn wir einen Anwalt hätten, dann würde dieser Anwalt mit Sicherheit noch 2, 3 weitere Punkte finden, um daraus eine sehr hohe Strafzahlung oder auch eine ganz hohe Freiheitsstrafe zu erzielen. Und am nächsten Tag würden wir vielleicht auch auf der Titelseite einer bekannten Zeitung hier was abgebildet haben, einfach um die Leute mit Angst und Schrecken vor einem Unheil zu warnen und sagen, macht sowas bitte nicht. Im Text lesen wir, dass Jesus wieder in seinem Haus angekommen ist. Das ist eine mögliche Übersetzung. Jesus war zuvor, das ist in den Kapiteln zuvor, war er unterwegs gewesen, in seiner Region, in Galiläa. Das ist so ein Umkreis von 30 bis 40 Kilometer. Hier war er längere Tage, vielleicht auch ja, ein paar Wochen unterwegs, um Menschen das Reich Gottes nahe zu bringen, um über Gottes Reich zu sprechen. Ja, und indem er von Gott, von seinem Vater erzählte und indem er auch Menschen auch von Not heilte. Und in diesem Text sehen wir dann, dass Jesus zurück war von dieser Reise und zurückging in sein Haus da, wo er wohnte. Wir wissen nicht genau, war das jetzt sein Zuhause, war das sein Haus, das ihm gehörte, das er gekauft hat, oder wohnte er hier nur zur Miete? War es vielleicht doch das Haus von seinen Freunden, von Andreas und Petrus, bei denen Jesus doch immer wieder mal war und vielleicht wohnte er auch bei ihnen? Ja, es sind Möglichkeiten, die so Bibelforscher auch hinstellen. Wir selber wissen es nicht ganz genau. Wir wissen aber trotzdem aus dem Evangelium, dass es auch Zeitpunkte gab, wo Jesus kein eigenes Zuhause hatte, wo Matthäus dann auch das mal zitiert und sagt, Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Aber hier genau in diesem Text, ja, den Markus hier so aufgeschrieben hat. Und Markus war ja so der Autor von Petrus. Markus hat ja Jesus nicht wirklich miterlebt. Petrus hat es erlebt und hat dieses Ganze erzählt und verkündigt und Markus hat es dann niedergeschrieben. Kam zumindest Jesus in sein Zuhause, dass er auch sein Zuhause wähnte. Ich weiß es nicht genau und ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie es dem Hausbesitzer in diesem Moment ging, als sein Dach gewaltsam geöffnet wurde und man sich hier Zutritt verschaffte. Ja, in der Schlachter steht drin, als sie das Dach aufgegraben haben. Vielleicht denken wir dann auch heute, ja gut, das ist alles kein Problem, das war ja damals alles nicht so aufwendig, das kann man doch alles schnell reparieren, ein bisschen Lehm holen, ein paar Ziegel vielleicht und dann ist das Dach wieder zu. Mit heute, wenn das heute aktuell sein sollte, kann man das eigentlich doch mit heute gar nicht richtig vergleichen. Heute ist ja so ein Schaden viel, viel teurer. Die Versicherungen, wenn so ein Schaden wäre, die würden mit Sicherheit Gutachter holen, um vielleicht 1, 2 Gutachter, um das Ganze wertschätzen zu lassen, um damit dann auch später einen Höchstschaden zu deklarieren. Ich denke aber, egal wie heute bei uns jemand das Dach öffnen würde, um einzusteigen, würden wir als selbst als Christen das nicht so einfach hinnehmen und wir würden bestimmt so einen Vorgang nicht dulden, weil es unser Eigentum ist. Und wie reagieren wir denn auf solche Situationen, wenn es an unser Eigentum geht? Besonders bei uns im Süden, der Schwabe, der ist hier ganz heikel. Ja? Da heißt es, das Haus und das eigene Auto, da hat bitte jeder seine Finger davon zu lassen, das ist mal richtig Privatsache. Und doch wissen wir als Christen aus Gottes Wort, dass uns eigentlich auf der Erde gar nichts gehört. Dass alles, was wir haben, was wir besitzen, das ist uns von Gott nur geliehen worden. Und da ist schon in mir auch die Frage entstanden, gehört mein Eigentum, das ich habe, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, gehört das Jesus? Kann ich das so sagen? Einige von euch kennen vielleicht Manfred Siebald. Er hat mal schon auch wieder ein ganz altes Lied, das hat er zu meiner Teenie-Zeit geschrieben und das war bei uns damals ganz aktuell, wir haben das oft gesungen. Er drückt es in dem Text so aus und sagt, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Und Gott hat mit uns Christen was Besonderes vor, wenn er uns als seine Verwalter über unser eigenes Haus einsetzt. Egal, ob dieses Haus in Heubach steht, ob es vielleicht in Aalen oder in Schwäbisch Münn steht. Wir müssen uns da schon die Frage stellen, ob es so in Ordnung ist, wenn wir unser Vermögen, sehr viel Zeit hier hineinstecken, damit wir es immer schön bequem haben. Aber diese Frage muss ein jeder für sich selber beantworten. Die kann einem niemand abnehmen, diese Antwort. Jedenfalls sehen wir in dieser spannenden Geschichte, dass der Hausbesitzer sein Tor und seine Tür, wie wir das auch heute zu sagen pflegen, weit geöffnet hat, um darin das Reich Gottes zu verkündigen. Es ist vermutlich nicht eine kleine Einzimmerwohnung gewesen, vielleicht etwas größer, es war ein Haus. Jedenfalls war dieser Raum vollgestopft mit Menschen, die bis vor die Eingangstür standen, sodass man nicht mehr Platz hatte, einen behinderten Menschen, heute wäre es so ein Rollstuhlfahrer, reinzubringen. Die privaten Häuser, die waren aber damals nicht ganz so groß wie die Häuser heute. Und trotzdem konnten sie unheimlich viele Menschen fassen, wenn denn der Eigentümer, wenn der Besitzer das denn auch so zugelassen hatte. Vor einiger Zeit hatte ich mich mit neutestamentlichen Hausgemeinden ein bisschen beschäftigt. Und hier hat dann ein Autor auch geschrieben, dass sich in diesen Häusern, in diesen kleinen Häusern, doch Hausgemeinden sogar trafen. Und diese Hausgemeinden waren bis zu 50 Personen groß an der Anzahl. Und als ich dann so drüber nachdachte, fiel mir schon auf, wie bequem wir es uns heute zu Hause einrichten. Da haben wir einen Esstisch selber gebastelt oder auch gekauft, so dass 8 Menschen dran passen, vielleicht auch noch 10, wenn wir noch Beistellstühle stellen. Und dann ist es so, dass wir ganz genau planen müssen, wen wir denn zu uns einladen. Und es darf dann auch keiner zu viel sein. Mit den Hauskreisen ist es so, dass wenn wir 8 oder 10 oder auch 12 Personen groß sind und wenn sowas stattfinden sollte, können wir das oft in unseren Wohnungen gar nicht mehr machen, weil wir das so auf unsere Bedürfnisse eingerichtet haben, dass ein Hauskreis in meinem Haus gar nicht stattfinden kann und geschweige denn schon von einer Hausgemeinde in der Größe, wie es damals im Neuen Testament zu Beginn war. Und was mich noch mehr verwundert hat in diesem Text ist, dass die Besucher, die hier zu Jesus in sein Haus kamen, in seine Wohnung kamen, längst nicht alles seine Freunde waren. Da hören wir später von Kritikern, wir wissen von Saboteuren, von Zweiflern und von misstrauischen Menschen, die seinen Wohnraum betreten haben. Ihnen haben sie zunächst zugehört, haben ihn dann aber auch später konfrontiert und sich mit ihm auseinandergesetzt. Wenn ich das auf mich beziehe, würde ich sagen, das würde ich heute niemals machen. Menschen zu mir nach Hause einladen, die mich kritisieren, die vielleicht da sind, um meine Fehler zu suchen, um mich damit zu konfrontieren. Ich persönlich würde solchen Leuten das absolute Hausverbot aussprechen. Zu mir nach Hause sind nur die eingeladen, mit denen ich auch auf einer Wellenlänge bin, die mich verstehen, die mich als Person respektieren, die mein Bestes suchen und das alles mit mir teilen wollen. Manchmal ist es wie beim Überraschungskaffee. Ich will diesen Sinn des Überraschungskaffees auch nicht schmälern, ist ein guter Gedanke. Aber dann ist es oft so, dass wir uns die Leute ganz genau raussuchen, die wir in unserem Zuhause treffen wollen. Da, wo wir wissen, da kann es gut klappen. Wir dürfen hier von diesem Hausbesitzer lernen, dass es nicht das ist, worum es im Reich Gottes geht. Wenn wir bereit sind, zu dem, wozu Gott uns berufen hat, nämlich Verwalter von seinem Eigentum zu sein, wird Gott uns auch das ein oder andere Mal schon sehr unbequeme Gäste nach Hause schicken, in die Immobilie, die er uns geliehen hat, damit wir lernen, gute Gastgeber zu sein. Und wenn wir uns darauf einlassen, werden schon viele Gäste dabei sein, die vielleicht vollgeladen sind mit Schuld. Menschen, die vielleicht heute, gerade in der Zeit heute, depressiv sind, die keinen Sinn mehr im Leben sehen, die sich am liebsten das Leben nehmen würden. Vielleicht kommen Menschen zu uns, die unheilbar krank sind, die brauchen Trost und Gemeinschaft. Vielleicht würden aber auch solche zu uns nach Hause kommen, die eine andere Sicht auf mein Leben haben und es mir auch aufzeigen wollen. Wir müssten unseren Tagesrhythmus vielleicht ändern, er würde durcheinander kommen, wollen wir das? Die wohlverdiente Mittagsruhe am Sonntag, ja, oder der gewöhnliche Mittagsschlaf, die könnten schon auch das ein oder andere Mal vorbei sein. Wollen wir, würden wir heute darauf verzichten? Ich selber kann es mir leider nicht vorstellen. Und trotzdem richtet sich diese Frage in allererster Linie an meine Person. Und es macht Mut, wenn wir in Hebräer 13, Vers 2 reinschauen, wo der Schreiber sagt, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige schon Engel beherbergt, ohne es zu merken. Und wenn wir dafür bereit sind, lasst uns hier weniger Sorgen machen um den geschliffenen Parkett, der vielleicht einen Kratzer bekommt, oder das Glas, das zu Bruch geht bei so einem Besuch. Denn wir dürfen wissen, es ist Gottes Inventar. Und Gott, er gibt diese Dinge sehr gerne hin, wenn wir bereit sind, Menschen dadurch in sein Reich zu führen. Und Gott übergibt uns hier eine ganz klare Verantwortung über seinen Besitz, den wir von ihm geliehen bekommen haben, um sorgfältig und auch bedacht darüber zu wachen und es auch für ihn zu verausgaben. Und ich möchte diesen ersten Punkt mit der Aufgabe des Verwalters mit einem Beispiel abrunden, das wir im alltäglichen Leben vielleicht auch oft ohne Nachdenken durchleben. Manchmal ist es wie in einem Supermarkt. Oder es ist eigentlich wie in einem Supermarkt, nicht manchmal. Die Auswahl bei Lidl und Aldi ist riesengroß. Wir gehen rein in diesen Supermarkt. Man wird förmlich durch die Reihen durchgeführt und der Einkaufswagen, der füllt sich immer mehr, wenn man sich nicht an seinen Einkaufsplan hält und sich dessen bewusst ist. Wir bedienen uns in den Regalen, dazu sind wir in diesem Laden drin. Sie bieten so viel und irgendwann ist die Zeit vorbei und der Weg zu Ende und wir kommen an das letzte Regal an. Und was steht denn ganz am Ende? Am Ende ist nicht einfach eine Tür, wo wir durch können, weil wir uns bedient haben. Am Ende des Einkaufs steht die Kasse. Und an dieser Kasse wird immer abgerechnet. Es soll für uns Christen keine Drohung sein. Es soll uns aber auch zum Nachdenken anregen, was wir mit dem gut machen, das Gott uns anvertraut hat. Weil am Ende des Lebens steht er. Und an ihm kommt keiner vorbei. Da müssen wir bezahlen am Ende. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir hier mit unserem Gut gemacht haben. Wir müssen Rechenschaft dafür ablegen. Die zweite Beziehung oder die zweite Gruppe, auf die ich eingehen möchte oder sprechen möchte, das sind die vier Freunde. Die vier Freunde in dieser Begebenheit zu Gott. In dieser Geschichte finden wir dann die vier Freunde von diesem Gelähmten, die eigentlich nach deutschem Recht und Gesetz auf die Anklagebank in einem Gerichtssaal gehören. Ein Dach abdecken oder dieses Dach vielmehr aufgraben, wie es in manchen Texten heißt, kann man, glaube ich, nicht so als aus Versehen bezeichnen. Da ist mit Sicherheit klarer Mutwillen dahinter gewesen. Und das ist vorsätzlich und nach deutschem Gesetz und Recht wird sowas auch mit der Freiheitsstrafe belangt. Und doch müssen wir uns die Frage stellen, was sind denn das für Freunde, die bereit sind, alles für ihren notdürftig gelähmten Freund hinzugeben, damit er wenigstens ein bisschen ein Stück Leben, ein besseres Leben hat. Sie müssen kurzerhand stabile, tragfähige Seile an der Matte befestigen, damit das Vorhaben auch gelingt. Weil sollte das Vorhaben nicht gelingen, könnte der kranke Freund von so einem Dach auch abstürzen. Vielleicht ist er dann vollständig gelähmt, querschnittsgelähmt. Er könnte sogar tot sein beim Hinablassen. Und diese Option darf man nie aus Acht lassen. Und wenn wir Mediziner unter uns haben, könnten die viel mehr erzählen und das besser ausmalen, welches Risiko so ein Unterfangen mit sich bringt, einen Menschen zu viert mit vier Seilen und einer Matte vom Dach hinunterzulassen. Und hier braucht es ein abgestimmtes Team, wo sich auch jeder zu 100% auf den anderen verlassen kann. Erstmal beim Transport hoch auf das Dach und dann auch wieder beim gleichmäßigen herunterlassen oder herablassen und am besten noch genau an dieser Stelle, wo Jesus in dem Gebäude drin ist, genau zu seinen Füßen. Ich denke, wir würden Menschen mit diesen Worten betiteln, dass sie den Verstand verloren haben, so einen Plan heute umsetzen zu wollen. Aber wisst ihr, was diese Freunde nicht verloren haben? Diese vier Freunde, die haben den Glauben nicht verloren. Der Verstand würde hat auch damals und bestimmt auch heute, würde Verstand bei jedem heute sagen, mach das nicht. Und wir würden argumentieren und sagen, Gott hat dir den Verstand gegeben, mach das nicht. Wir setzen den Verstand ganz oben hin. Aber der Glaube an Jesus sagt, tu es, glaube ihm, vertraue ihm. Ein Glaube, der stärker ist wie der Verstand, wo gibt es denn sowas? Es ist sehr bewundernswert, Berichte zu hören, wo Menschen Freunde zu Jesus geführt haben. Wir finden es im Johannesevangelium, da schreibt Luther es mit sehr liebevollen Worten, übersetzte das, als Andreas damals die gute Nachricht an seinen Bruder, an Petrus brachte, und da übersetzte das so und sagte, und Andreas oder er führte ihn zu Jesus. Heute in unserer heutigen Zeit, da gibt es viel Kontroverses, wie wir als Gemeinden Menschen zu Jesus führen. Es wird sehr viel über Methoden nachgedacht, es wird diskutiert, vielleicht das eine oder andere auch mal gestritten, wie man Menschen am besten und am effektivsten zu Jesus führt. Und oft lähmen denn auch diese Verhaltensweisen, weil der menschliche Verstand das Handeln und das Wirken Gottes hier eindämmt. Und wisst ihr, wer diesem Gelähmten das Leben damals so schwer gemacht hat, das waren nicht seine vier Freunde gewesen. Seine vier Freunde, das waren ganz einfache Leute gewesen, die einfach die Gelegenheit damals beim Schopf gepackt haben. Das waren die als fromm geltenden Kirchenführer unter den Juden, die ihn letztlich auch nicht durchgelassen haben zu Jesus, weil sie wollten den Platz einnehmen. Schwache Menschen, ausgegrenzte Menschen, kranke Menschen, die waren ihnen nicht willkommen, weil man hier zu viel Zuwendung haben musste und weil auch einfach das Gedankengut in ihnen drin war, dass diese kranken Menschen bestimmt irgendwie Dreck am Stecken haben mussten. Sie, die Hohen, die treuen Kirchengänger, die jeden Sonntag im Gottesdienst in der Synagoge waren, die waren angeblich für etwas Besseres bestimmt. Für sie war nur die Bühne gut genug, da wo sie reden konnten, da wo man ihnen zuhören musste, wo man ja über ihre ausgefeilte Rhetorik staunen sollte. Solche Menschen waren für das suchende Volk immer ein Stoppschild für das Reich Gottes. Was treibt uns heute in der Frage voran, wie wir persönlich, jeder einzelne von uns Menschen zu Jesus führen kann? In den meisten unserer Gedanken schieben wir diese Arbeit gern auf den Rahmen der Gemeinde und hier vielleicht auch nur auf einzelne, auf für uns ausgebildete Personen. Vielleicht überwinden wir uns auch das eine oder andere Mal, so bei Dunkelheit einen Flyer beim Nachbar reinzuschmeißen, wenn wir wissen, da ist vielleicht eine Evangelisation irgendwann. Vielleicht posten wir mal was im Status oder geben irgendwo ein Like. Und hoffen natürlich aber auch oft, dass keine Rückfragen kommen von solchen Leuten, weil es für uns dann vielleicht auch schwierig wird, hierzu etwas zu sagen, etwas von Jesus zu sagen. Der gute Kontakt zu unseren Kollegen auf der Arbeit, zu Nachbarn oder auch zu Verwandten, die ja nicht zu Jesus gehören, Der ist oft hervorragend, wenn wir uns über das Essen unterhalten, wenn wir uns über den Urlaub, über die Freizeitgestaltung unterhalten, über das Haus, wie man das eine oder andere macht, das ist sehr gut. Aber bitte nichts über Jesus sagen, keine Frage stellen, denn sowas bringt immer das Risiko mit sich, dass wir vielleicht auch über den Haufen gefahren werden. Fremde Menschen sind oft bei Fragen über Gott sehr gut vorbereitet, wenn solche Fragen dann kommen sollten. Ja. Und manchmal wissen solche Leute auch ganz genau, was sie uns sagen müssen, damit sie uns mundtot machen. Was sind unsere Argumente in solchen Fällen? Es kann deswegen auch für uns sehr, sehr schwierig werden, wenn wir im Wort Gottes nicht zu Hause sind. Wenn wir uns nicht sicher sind, was ist denn der Heilsplan Gottes oder wie funktioniert der Heilsplan Gottes? Warum ist dieser Heilsplan Gottes für die Menschen so wichtig? Liebe Geschwister, und ich möchte euch hier an dieser Stelle ermutigen, Gottes Wort zu lesen, treu zu lesen, jeden Tag zu lesen. Nicht nur einen Vers am Tag oder mal einen zweiten und dazu irgendeine Auslegung oder einen Kommentar lesen. Wir können das über eine gewisse Zeit machen, aber wenn nur das unsere tägliche geistliche Speise ist, dann werden wir nicht fest werden in Gottes Wort. Wir können dann nie Zusammenhänge aus Gottes Wort erkennen und wir sind dann immer auf der Suche nach irgendwelchen Kommentaren und nach Zitaten von Lieblingspredigern, um daraus vielleicht unser biblisches Wissen zu schöpfen. Und das ist gerade heute eine riesengroße Gefahr. Aber die Medien machen es möglich. Es gibt tausende Predigten in den Kanälen, alles kann man auf YouTube anschauen. Und viele Predigten sind auch gut, das will ich gar nicht abstreiten. Aber sind wir, wenn wir solche Predigten hören im Netz, sind wir da so tief drin, können wir Zusammenhänge erkennen durch unsere eigene Bibelforschung? Ist unsere Gotteserkenntnis so tief und so gut, dass wir unterscheiden können, ob es konform geht mit dem, was Gottes Wort sagt? Oft merken wir solche Dinge gar nicht. Wir hören uns Predigten an und sagen, Mensch, das war eine so tolle Predigt, die ich gehört habe. Und wenn man sie theologisch betrachtet, ist sie eigentlich gleich eine Null, weil es theologisch sehr neblig und verschwommen ist. Um unsere Mitmenschen zu Gott zu führen, so wie Andreas es damals mit Petrus gemacht hat, brauchen wir auch heute gar kein Psychologiestudium. Wir müssen keine Therapeuten sein. Was wir aber sein müssen, wir müssen Gottes Kinder sein. Solche, die in einer lebendigen Beziehung jeden Tag mit ihrem Vater leben. Wir dürfen einfache Menschen sein, auch mit einem einfachen Beruf. Aber solche, die Gott lieben und auch die dazu berufen sind, von seiner Liebe anderen Menschen weiterzuerzählen und sie genauso zu lieben, wie Gott diese Menschen liebt. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir mal in eine Großstadt gehen, um es einfach zu verdeutlichen, und viele Menschen an uns vorübergehen oder wir auch in eine Menge von Menschen reinschauen, sind wir uns dessen bewusst, dass vielleicht 95%, wenn man das vielleicht so ausdrücken könnte, all diese Menschen einmal in der Hölle sein werden? Und diese Menschen, die werden nicht dort sein wegen ihrer Sünde, weil für ihre Sünde ist Jesus gestorben, aber diese Menschen, die werden genau dort sein wegen der unvergebenen Sünden. Und lasst uns deshalb zu solchen Freunden werden, die bereit sind, hier auch das Tragseil des kranken Menschen anzupacken und ihn direkt auf dem direkten Wege zu Jesus zu bringen. Nicht zu einem Psychologen, zu keinem Psychiater, auch zu keinem Prediger, zu keinem Gemeindeleiter, sondern diesen Menschen direkt zu Jesus zu bringen. Eine letzte Beziehung in dieser Geschichte, auf die ich eingehen möchte, ist die Beziehung von dem Gelähmten zu Jesus. Nun, da ist der Gelähmte, der ist auf seiner Matte unten angekommen, hingeführt von seinen Freunden. Vielleicht liegt er da mit verkrüppelten Gliedern, er liegt hilflos da. Vielleicht hat er selber gar keine Erwartung an Jesus. Er war ja keiner, der ja, Jesus täglich nachreisen konnte und Jesus so besser kennenlernen konnte. War der Gelähmte derjenige gewesen, der zu Jesus wollte? Hatte der Gelähmte den Glauben, dass Jesus ihn heilen konnte? Was sagt der Text? Der Text sagt, es war nicht er. Es waren seine Freunde, die den Glauben hatten. Sie kannten Jesus schon. Sie hatten Jesus erlebt und sie waren sich auch 100% sicher. Auch unser Freund braucht Jesus, Sonst hat er keine Chance auf Leben. Der Gelähmte, wie gesagt, er konnte vermutlich durch seine Situation Jesus gar nicht besser kennen. Und doch sehen wir hier aus dem Text, dass ganz am Anfang eine Beziehung da ist, eine bereits vorhandene Beziehung. Jesus erwähnt es hier einmal in Vers 5, wo er sagte, wo er den anspricht, den Gelähmten, sagt, mein Sohn. Ich denke, das soll schon was heißen, wenn Jesus sagt, mein Sohn, das hat eine tiefe Bedeutung. Für Jesus ist dieser gelähmte Mann kein Unbekannter, denn Jesus, er ist ja Gott. Und es sagt auch wiederum aus, dass wir seine Geschöpfe sind und dass bereits eine Grundbeziehung durch unsere Erschaffung bereits da ist. Wir sind da, weil Gott es wollte. Nur Gott, er ist derjenige, der wirklich Leben einhauchen kann. Ein Mensch, er konnte es in der Vergangenheit nie und er wird es auch bis ans Ende der Weltzeit niemals schaffen, Leben zu erschaffen. Als Menschen sind wir in der Lage, vielleicht aus vorhandener Materie etwas, was wir brauchen, zu erbauen oder zu basteln. Aber sobald sich die Wissenschaft an die Veränderung der Lebenssubstanz gemacht hat, hat sie immer zerstört. Es ist immer ein Stück weit schlechter geworden. Es kann auch nie besser werden, denn der Mensch war bei der Erschaffung ganz am Anfang mit seinem Leib und mit seinem Wesen ein absolut perfektes Wesen gewesen. Und ein Liedermacher, auch ein alter Liedermacher, drückt es einmal so aus, der sagt, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Und doch sehen wir hier in dieser Geschichte einen leidvollen, zerstörten Menschen vor Jesus liegen. Hatte dieser Mensch das verdient, dass er so behandelt wurde in seinem Leben, dass er verkrüppelt geboren wurde? Hatten seine Eltern oder er vielleicht was Schlimmes verbrochen, sodass er sein Leben lang dieses Leid tragen musste? Und Gott selber gibt in seinem Wort sehr viele Antworten auf das Leid, das vielleicht auch Völkern widerfährt und das auch einzelne Menschen oft ertragen müssen. Wir finden im Alten Testament viele Beispiele, wie Gott Leid und auch Strafgerichte zulässt, weil Völker auch ungehorsam geworden sind. Auch sagt er ganz zu Beginn in Mose, dass Leid und Schmerz schon alleine durch die Ursünde vererbt wird. Bis wann? Bis zur endgültigen Wiederherstellung in seinem Reich. Und doch zeigt uns das Leid eines einzelnen Menschen immer wieder, dass wir vergängliche Wesen sind. All diese schlimme Krankheiten, die uns heute begleiten, wie Parkinson, Alzheimer, Krebs und viele andere Behinderungen oder auch ein schwerer Unfall, der passieren kann, machen uns immer darauf aufmerksam, dass der Herr nahe ist und dass wir bald vor ihm stehen werden. Manchmal sind diese Zeichen ganz individuell, ganz persönliche Zeichen, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet. Aber es ist niemals unsere Aufgabe, und das tut die Bibel auch nie, das einzelne Leid zu beurteilen und schon gar nicht sie aufgrund von einer Sünde zu verurteilen. Wir sehen am Leben von Hiob, wo Leid eigentlich menschlich gesehen gar nicht mehr zu toppen war, wo gar keine persönliche Schuld vorlag. Es war ein kleines Gespräch, ein Gespräch zwischen Gott und dem Satan, und dieses Gespräch war der Auslöser, dass Hiob so viel Leid ertragen musste. Und deswegen müssen wir heute feststellen und sagen, solche Beurteilungen über Leid und Krankheit stehen uns nicht zu. Was wir aber tun dürfen ist, und das sagt Gottes Wort ausdrücklich und es fordert uns auch dazu auf, dass wir in dieser Sache immer füreinander beten sollen, dass wir einander beistehen sollen in Krankheit, dass wir dem Leidtragenden auch das Heil verkündigen sollen. In Johannes 9 gibt es eine Geschichte von einem Blinden, der blind geboren wurde. Und da kam auch die Frage, hat es sich für diesen Blinden gelohnt? Was steckt da dahinter? Und Jesus, er beantwortet selber diese Frage und sagt, ja, es hat sich gelohnt, dass dieser Mensch blind geworden ist. Warum? Denn dadurch ist die Kraft Gottes an ihm sichtbar geworden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass bis heute viele Menschen, die diese Geschichte gehört haben, die Kraft Gottes selber auch erlebt haben und auch dadurch umgekehrt sind zu Jesus. Der Schlüssel in dieser Geschichte, er steht aber außer Frage. Es ist natürlich die seelische Heilung, die Wiederherstellung, der Beziehung eines Menschen mit Gott, seinem Schöpfer. Das ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Momentan, wie gesagt, sieht es ja so aus, dass uns seit vielen Monaten eingetrichtert und suggeriert wird, dass die Gesundheit und die Hygiene unser oberster Gott ist. Jedes Leid, das passiert, jeder einsame Mensch, der jetzt momentan lebt, jede Beziehung, jede Verabschiedung auch aus dem Leben, muss diesem von uns selbstgemachten menschlichen Gott weichen. Und doch wissen wir nur allzu gut, dass dieses menschliche Gut, die Gesundheit, unser menschlicher Gott, den wir erschaffen, am Ende verlieren wird. Unser Körper wird final sterben, trotz der besten Wissenschaft und trotz der größten Errungenschaft in der Medizin. Es ist dein und mein persönliches, privates Leben, das vielleicht schon hinter uns liegt und das auch vor uns liegt, das Gott uns für wenige Jahre hier geliehen hat, um es zu gestalten. Und diese Leihgabe wird er von mir und von dir auch irgendwann persönlich zurückfordern. Und auf das macht Jesus diesen Gelähmten aufmerksam, indem er das Heil durch die Sündenvergebung an die oberste Stelle rückt. Und alles andere, auch die Gesundheit, wird dem weit untergeordnet. Und dieses Heil zu erfahren, das ist nur eine einzige persönliche Entscheidung entfernt. Das Heil ist heute auch sehr, sehr nahe. Wir müssen dem nur zustimmen. Jeder von uns braucht die Vergebung der Sünden, um von Gott wieder hergestellt zu werden. Und ich glaube, der Gelähmte, oder man sollte vielleicht jetzt schon sagen, der Geheilte, der hatte das tatsächlich verstanden. Er hat die Vergebung in Anspruch genommen und hat obendrauf auch noch die körperliche Heilung erleben dürfen, wobei wir hier immer wieder betonen müssen, dass die körperliche Heilung in dem Wort Gottes niemals eine göttliche Zusicherung hat. Wir konnten heute ja in diesem Abschnitt einen kleinen Teil betrachten, drei verschiedene Menschengruppen, drei Beziehungen. Man könnte noch viel mehr Konstellationen schaffen, aber dazu ist auch die Zeit gar nicht da. Es war die erste Beziehung der Hauseigentümer zu Gott. Wie ist da das Verhältnis? Wie sollte das Verhältnis sein? Da waren die vier Jünger zu Jesus, oder die vier Freunde zu Jesus. Und zum Schluss die Beziehung von dem Gelähmten zu Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch heute hier in dem Licht der Bibel mit Gottes Augen selber reflektieren, um festzustellen, wo ist denn mein Standpunkt heute? Und ob ich meinen Kurs vielleicht auf das Ziel hin noch korrigieren muss oder ob ich vielleicht heute auch die Bestätigung erhalten habe, dass mein Weg, den ich gehe, dass der genau richtig ist auf der Zielgeraden. Lasst uns diese drei Beziehungen mitnehmen in den Alltag und sie auch leben. Amen. Ich würde noch gerne mit uns beten, lasst uns dazu aufstehen. Unser Gott und Vater, wir sind dir dankbar, dass du uns diese Begebenheiten, deinem Wort offenbarst. Und danke für den tiefen Inhalt, der da ist, Herr, und dass es nicht nur einfach eine Geschichte ist, sondern dass es etwas ist, mit dem wir zu tun haben, Herr, wenn wir dich bekennen, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit dir leben wollen. Hilf uns, unseren Alltag danach auszurichten. Schenk uns Veränderung in unserem Leben, Herr, dass wir dir ähnlicher werden. Hilf uns, auf Menschen zugehen, ja, Menschen dieses Tragseil anzubieten und sie zu dir zu führen. Herr, schenk uns den Mut dafür und viel Liebe zu diesen Menschen, so wie du sie liebst. Danke dir dafür. Amen.